Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag zu den aktuellen Nachrichten. Begrüße Martina Schneiberkova. Heute Vormittag ist die Regierungsvorlage eines neuen Schulgesetzes vom Abgeordnetenhaus abgelehnt worden. Während die konservativen Parteien den Entwurf als schlecht bewerteten, führten die regierenden Sozialdemokraten diese Position auf die mangelnde Bereitschaft zurück, einen Regierungsvorschlag noch vor den Wahlen im Juni zu unterstützen. Das vorgelegte Gesetzeswerk sah unter anderem auch eine Reformierung der Abiturprüfung vor, die nach Vorstellung des sozialdemokratischen Kabinetts ein größeres Gewicht beigemessen werden soll. Eltern, die sich täglich um ein Kind mit Behinderung kümmern, werden die Möglichkeit haben, ca. 3.400 Kronen monatlich zu verdienen, ohne dabei den Anspruch auf den staatlichen Zuschuss zu verlieren. Damit rechnet das novellierte Gesetz über die soziale Versorgung, das heute vom Senat gebilligt wurde. Die an der tschechisch-sächsischen Grenze gelegenen Städte Hradec nad Nisou und Zittau wollen eine gemeinsame Industriezone errichten. Als ein großes Problem, das der Realisierung des Pilotprojektes der tschechisch-sächsischen Zusammenarbeit im Wege steht, nannte der Bürgermeister von Hradec, Milan Faltus, die unzureichende Verkehrsverbindung zwischen den nur wenige Kilometer voneinander entfernten Städten. Für Investoren locke das gut vorbereitete Gelände bei Hradec sowie die naheliegende Grenze zu Deutschland, wo die Mehrheit der Abnehmer ihren Standort habe, sagte Faltus. Da es in Hradec keinen Grenzübergang für den Güterverkehr gibt, müssen die exportierenden Firmen ihre Produkte derzeit auf einen 70 Kilometer langen Umweg über Warnsdorf nach Deutschland befördern. Auf eine Verbesserung der Verkehrsverbindung zwischen Hradec, Zittau und dem polnischen Bogatynia einigten sich Anfang April die Vertreter der Regierungen aller drei Länder. Eine Gruppe von 30 Soldaten ist am Mittwoch als Vorauskommando für das 6. tschechische Feldlazarett nach Afghanistan gereist. Gemeinsam mit britischen Soldaten sollen sie dort die Voraussetzungen für eine problemlose Errichtung des gesamten Feldlazaretts schaffen, das ein Bestandteil der internationalen ISAF-Truppe sein wird. Geplant ist, dass in dem Krankenhaus täglich bis zu 300 Patienten behandelt werden können. Das südböhmische Atomkraftwerk Temelin hat die Leistung des Reaktors des ersten Blocks leicht erhöht und bereitet dessen weitere Erhöhung auf 2,5% vor. Der Betrieb des Reaktors wurde nach einer zweimonatigen Unterbrechung am Mittwoch wieder aufgenommen. Vermutlich in der kommenden Woche werde auch der zweite Block den Testbetrieb aufnehmen, kündigte AKW-Sprecher Milan Nebesart an. Soweit die Nachrichten durch das Tagesecho für Sie jetzt Dagmar Keberlova.
Tagesecho.
Ich begrüße Sie zu den tagesaktuellen Berichten. In unserem Programm steht für Sie heute unter anderem Folgendes bereit. Am Mittwoch hat in Prag eine Solidaritätskundgebung mit Israel stattgefunden. Der weltberühmte Cellist Mischa Majski trat mit dem Rundfunksymphonieorchester auf. Im Anschluss an das Tagesecho hören Sie die regelmäßige Rubrik Begegnungen. Am Mittwoch hat in Prag eine Kundgebung zur Solidarität mit Israel stattgefunden. An die 100 Menschen waren am späten Nachmittag auf dem Altstädter Ring in Prag zusammengekommen, um mit einer Schweigeminute der israelischen Opfer der palästinensischen Selbstmordattentate zu gedenken. Die Teilnehmer waren vor allem junge Menschen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der christlichen Gemeinschaft Yichin. Tschechische und israelische Flaggen sowie Transparente mit Aufschriften wie »Jetzt die Juden, wer kommt danach?« an die Reihe, »Wir halten zu Israel« und »Israel verteidigt sich gegen den Terror« waren vor Ort zu sehen. Peter Riegel, ein Vertreter der Veranstalter, sagte für Radio Prag über die Motive der Veranstaltung Folgendes.
Wir sind hier, um dem Staat Israel gegenüber unsere Unterstützung und Sympathien im Kampf gegen den Terrorismus zu äußern, da wir glauben, dass die Art und Weise des Kampfes nicht legitim ist und man somit nichts erreichen kann. Und auch deshalb, weil die UNO mit zweierlei Maß misst, was sehr auffällig ist. Wir sind uns bewusst, dass Israel dort die einzige Demokratie darstellt und in Gefahr ist.
Die Teilnehmer konnten zudem eine Petition der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem unterzeichnen. Die Petition verurteilt die terroristischen Angriffe gegen die Juden und verlangt, dass sich die tschechische Außenpolitik dem Solidaritätsprinzip mit Israel verschreibt. Mojmir Kalus, der Leiter des tschechischen Zweiges der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem, sagte uns über die weiteren geplanten Veranstaltungen.
Also jetzt habe ich nur über diese Aktion in Prag gehört.
Aber auch das finde ich interessant, weil während der letzten zwei Wochen fanden schon drei oder vier ähnliche Veranstaltungen statt. Und eine weitere ist auf diesen Sonntag geplant. Und ich würde unterstreichen, dass es um spontane Aktivitäten verschiedener Gruppen handelt. Also es ist nicht zentral organisiert. Und es ist auch möglich, dass ähnliche Initiativen auch in anderen Städten entstehen. Aber bisher weiß ich nicht davon.
In der vergangenen Woche hat eine von in Tschechien lebenden Palästinensern organisierte Kundgebung in Prag stattgefunden, über die wir bereits in unserem Programm berichtet haben. Tschechien ist eines der fünf Länder, die es in der UN-Kommission für Menschenrechte abgelehnt haben, für die anti-israelische Resolution zu stimmen. Das Thema Korruption steht hierzulande in diesen Tagen und Wochen immer wieder im Zentrum des Interesses nicht nur der Politiker, sondern auch der breiten Öffentlichkeit. Olaf Barth berichtet.
Warum das so ist, liegt auf der Hand. Schließlich nehmen nicht nur die EU und ausländische Unternehmer den Filz auf tschechischen Ämtern und Behörden als gewichtiges Problem wahr, sondern vermehrt auch die tschechische Bevölkerung, wie zahlreiche Umfragen ergaben. Deshalb eignet sich das Thema in Wahlkampfzeiten wie diesen ganz besonders. Zumal es kaum verlässliche Zahlen dazu gibt. Jeder kann also jene Angaben herauspicken, die ihm behagen und sie so auslegen, wie es seiner Couleur entspricht. Und natürlich kann man auch Zeitungsseiten damit füllen. So konnte man der Donnerstagsausgabe der Tageszeitung Lidové Noviny unter anderem eine Korruptionspreistabelle entnehmen. Demnach kostet ein Führerschein bis zu 10.000 Kronen, etwa 330 Euro, Schmiergeld. Die Zuteilung einer gemeindeeigenen Wohnung bis zu 300.000 Kronen, die Legalisierung geschmuggelten Alkohols 2,7 Millionen Kronen und ein Posten im Aufsichtsrat eines Großunternehmens, laut der Zeitung, mehrere Millionen Kronen. Von allen Seiten aufs Korn genommen wurde in letzter Zeit auch der von Innenminister Stanislav Gross unternommene Versuch, der Korruption mittels eines Systems der behördlich gesteuerten Provokation Herr zu werden. Die Regierung sprach sich für dieses von der US-Bundespolizei FBI abgekupferte Modell aus. Die Opposition spricht hingegen von der Rückkehr zum Polizeistaat. Und dies, obwohl die unabhängige Antikorruptionsorganisation Transparency International dieses System als positiv befindet. Was hält der Präsident des höchsten Kontrollamtes, Lubomír Volejník, von der gesteuerten Provokation?
Ich persönlich meine, selbst wenn der Integritätstest, wie Gross die gesteuerte Provokation nennt, einen ernst gemeinten Versuch und keine Wahlpropaganda darstellen sollte, so ist er dennoch ein unglückliches System. Es gibt Hinweise, dass dieses System sogar in den USA missbraucht wurde, wo es eigentlich durch mehrere Instanzen gesichert und überwacht wird.
Außerdem sei der sogenannte Integritätstest nicht mit der derzeitigen tschechischen Rechtsordnung zu vereinbaren und des Innenministers Andeutungen, diese entsprechend zu modifizieren, sind laut Volejník eher unglücklich. Der Präsident der höchsten tschechischen Behördenkontrollinstanz fordert stattdessen ein besseres Auswahlverfahren für Beamte mit genauen Einstellungskriterien und Psychotests. Des Weiteren verbesserte Arbeitsbedingungen sowie regelmäßige Überprüfungen und Beurteilungen der Beamten durch sein Amt. Sämtliche Behördenvorgänge müssten transparenter werden, was laut Volejník besonders für die Vergabepraktiken öffentlicher Aufträge gilt. Den Oppositionsvorwurf an die Regierung, dass diese bei der Korruptionsbekämpfung auf ganzer Linie versagt habe, betrachtet er als überzogen und mahnt:
Es ist auch nicht nur ein Kampf der Regierung. Wir brauchen einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens. Wir alle, jeder Minister, jeder Politiker, jeder Beamte und jeder Bürger muss bei sich selbst anfangen, der persönlichen Vorteilsnahme abschwören und somit die Korruption unterbinden.
Die 12. tschechisch-bayerisch-österreichischen Ärztetage haben am vergangenen Wochenende in südböhmischen České Budějovice Budweis stattgefunden. Das Treffen von ungefähr 150 Ärzten wird alljährlich in einem der drei genannten Nachbarländer ausgetragen. Hauptthema der diesjährigen Konferenz waren Dickdarmerkrankungen, das heißt eine Diagnose, die man in Mitteleuropa leider immer häufiger von seinem Arzt hört. Über die Bedeutung der Kongresse spricht der Chefarzt des Klinikums in Passau, Professor Jürgen Zehner.
Es geht darum, dass man die Erfahrungen in den einzelnen Ländern miteinander vergleicht, die Programme der Früherkennung beim Kolonkrebs oder auch die Programme bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, um hier schneller zu einem guten Datensatz und zu guten künftigen therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten zu kommen. Die Häufigkeit dürfte in Tschechien und in Deutschland und in Österreich in etwa gleich sein.
Professor Peter Knoflach von der ersten internen Abteilung des Krankenhauses in Wels hebt die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit hervor und äußert sich auch zum Niveau des tschechischen Gesundheitswesens.
Wir arbeiten seit über 12 Jahren zusammen und haben in dieser Zeit uns gegenseitig kennengelernt und sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Qualität der Medizin in den einzelnen Ländern Fortschritte macht. Wir haben im Rahmen unserer Treffen immer wieder auch Besuche im Spital hier in Budweis gemacht. Ich war natürlich auch in Prag schon in Spitälern und kann nur sagen, dass insbesondere die chirurgischen Abteilungen ein sehr hohes Niveau haben, dass aber auch die medizinischen Abteilungen große Fortschritte gemacht haben. Natürlich war das am Anfang, also vor 10 Jahren, noch etwas behindert durch Kosten von Medikamenten. In der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, dass eigentlich alle, auch die neuesten und teuren Medikamente in Tschechien verfügbar sind. Es ist auch das Niveau der Kongresse sehr interessant und insbesondere geht es ja um den persönlichen Kontakt, dass man in kleinen Gruppen miteinander sprechen kann, und daraus hat sich eine Freundschaft und Zusammenarbeit auch im Rahmen internationaler Kongresse entwickelt, und heute bearbeiten wir auch gemeinsame Projekte, die im Rahmen der entzündlichen Darmerkrankungen sogar vielleicht auf europäischer Ebene etwas bewegen können.
Soweit die Hauptorganisatoren der tschechisch-bayerisch-österreichischen Ärztetage, Professor Jürgen Zehner und Professor Peter Knoflach. Zwei Konzerte mit Werken von Max Bruch, Ernst Bloch, Johannes Brahms und Antonín Dvořák gab der weltbekannte Cellist Miša Majský am Dienstag und Mittwoch im Prager Rudolfinum mit dem Symphonieorchester des Tschechischen Rundfunks. Vor Journalisten verriet er während seines Aufenthaltes in Prag auch einiges über seine Weltanschauung, die in hohem Maße von Musik geprägt ist. Mehr dazu verrät Ihnen Silja Schultheiß.
Geboren in Riga, hatte Miša Majský das große Glück, in Leningrad und Moskau bei Mstislav Rostropowitsch und Gregor Pjatigorski studieren zu können. Rostropowitsch bezeichnete ihn als eines der größten Talente der jüngeren Generation. Majský wurde später nach Israel repatriiert und lebt gegenwärtig in Belgien. In Konzertsälen in New York, London, Berlin, Paris, Wien und Tokio und weiteren Metropolen wurde er begeistert begrüßt. Als erster überhaupt spielte er für die Deutsche Grammophongesellschaft das gesamte Werk Johann Sebastian Bachs für Violoncello ein. Soweit der grobe biografische Rahmen des bekannten Cellisten. Wo er sich denn bei einem Leben an so vielen verschiedenen Orten nun eigentlich zu Hause fühle, wollten Journalisten am Montag in Prag von Majský wissen. Die Antwort?
I'm very much citizen of the world, actually. I am very cosmopolitan.
Ich fühle mich als Weltbürger, bin eine sehr kosmopolitische Person. Ich bin in Lettland geboren, habe meine Ausbildung in Russland absolviert, ich wurde nach Israel repatriiert. Wie ich immer sage, nach 2000 Jahren. Zurzeit lebe ich in Belgien. Meine Frau ist Amerikanerin, meine Tochter wurde in Paris geboren, mein Sohn in Brüssel. Ich spiele ein italienisches Cello mit deutschen Saiten und einem französischen Bogen. Ich habe ein japanisches Auto und reise durch die ganze Welt. Ich fühle mich überall da zu Hause, wo die Menschen klassische Musik lieben und schätzen. So einfach ist das.
In Prag tritt Majský vor allem deshalb gerne auf, weil dort eine Sache ganz besonders gut funktioniere.
Der Kontakt mit dem tschechischen Publikum. Das ist der wichtigste Grund, warum ich jedes Mal mit Freude hierher komme.
Was genau ihn an dem Kontakt mit dem hiesigen Publikum inspiriert, hat Majský folgendermaßen beschrieben.
Ich habe immer das Gefühl, das Publikum hier begegnet mir mit Wärme und Wertschätzung. Für mich ist es sehr wichtig, vom Publikum Energie zu spüren. Es ist immer ein Austausch von Energie, eine Kommunikation in beide Richtungen. Die Art, wie ich spiele, fordert eine Menge Energie. Ich gebe in dem Moment alles, was ich habe. Und wenn ich spüre, dass das Publikum das schätzt, gibt mir das eine Menge Energie zurück. Ich lade damit gewissermaßen meine Batterie wieder auf.
Und diese neu gewonnene Energie widmet Majský dann in hohem Maße wieder der Musik, die für ihn das wichtigste Ausdrucksmittel ist.
I hope that my best language is language of music.
Ich hoffe, dass meine beste Sprache die Sprache der Musik ist. Ich denke, ich kann meine Gedanken, Gefühle und Ideen über Musik viel besser über die Musik selbst ausdrücken, als darüber zu sprechen. Für mich gilt, was ein großer Poet einmal gesagt hat: Musik beginnt dort, wo die Worte enden.
Und deshalb enden wir an dieser Stelle auch und lassen Mischa Majski abschließend für Sie spielen. Antonín Dvořák, Konzert für Violine und Orchester in D-Moll. Das war auch schon der letzte Beitrag des heutigen Tagesechos. Weiter geht es mit den Begegnungen mit und von Jitka Mladková.
Begegnungen.
Willkommen zu Begegnungen, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jitka Mladková. Wo treffen sich Slowaken und Tschechen am häufigsten? Mit dieser Frage ist, glaube ich, gleich vieles gesagt. Wie an jedem letzten Donnerstag bzw. Freitag des laufenden Monats steht auch diesmal das tschechisch-slowakische Magazin auf dem Programm dieser Sendereihe. Das Leitmotto ist gerade genannt worden. Man könnte eine längere Liste von Orten zusammenstellen, wo sich Tschechen und Slowaken des Öfteren treffen. Ich habe mich für einen von diesen entschlossen. Ich will gleich verraten, welchen Ort ich vorhin gemeint habe, an dem die tschechisch-slowakischen Begegnungen nicht nur gegenwärtig stattfinden, sondern auch auf eine langjährige Tradition zurückblicken können. Es geht um das in Südostmähren unweit der slowakischen Grenze gelegene Kurstädtchen Luhačovice. Vor genau 100 Jahren wurde hier die Aktiengesellschaft Lázně Luhačovice gegründet, die sich unter anderem zum Ziel gesetzt hatte, das bereits existierende Kurwesen weiter auszubauen und zu kultivieren. An der Spitze der neuen AG stand damals ein kulturell und gesellschaftlich orientierter Arzt, Dr. Veselý. Das Kurstadt-Ambiente entwickelte sich zu einer anziehenden Begegnungsstätte für tschechische und slowakische Künstler, Schriftsteller, Musiker und andere. Im Jahre 1901 lud Dr. Veselý den slowakischen Architekten Dušan Jurkovič nach Luhačovice ein, um ihn mit der Rekonstruktion der bereits bestehenden sowie mit dem Bau neuer Kurhäuser zu beauftragen. Zu diesem Zeitpunkt war Jurkovic in den böhmischen Ländern relativ gut bekannt. In den Jahren 1897 bis 99 entstanden unter seiner Leitung zum Beispiel zwei Gebäude auf einem der bekanntesten Berge der mährisch-schlesischen Beskiden, dem Radhošť. Man nannte sie Märchenschlösser und ein Schöpfer, Dichter des Holzes. Die beiden Gebäude zeichneten sich durch eine architektonische Handschrift aus, die durch Dušan Jurkovič sein Leben lang zur Geltung brachte, die auch das heutige Bild der malerischen Kurstadt Luhačovice maßgeblich prägt und diese von den anderen Kurstädten hierzulande unterscheidet. Soweit also meinerseits ein kurzer Blick in die Geschichte dieses Ortes. Natürlich nicht nur dank Dušan Jurkovič, der wohl als Symbolfigur gilt, ist der tschechisch-slowakische Geist in Luhačovice zu spüren. Schließlich hat mir das auch der Generaldirektor der Kurhäuser in Luhačovice, Diplom-Ingenieur Josef Kružela, bestätigt.
In Bezug auf den tschechisch-slowakischen Geist kann man sagen, dass Luhačovice zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ein Ort war, der zur Formung des nationalen Bewusstseins der Slowaken selbst, aber auch zur Gestaltung der tschechisch-slowakischen Gemeinschaft maßgeblich beigetragen hatte. Hier trafen sich schon damals tschechische und slowakische Intellektuelle. Das Licht der Welt erblickte hier auch manches Dokument, das erst mit bzw. nach der Gründung der Tschechoslowakei offiziell auftauchte. An diese Zeit erinnert im Kurareal unter anderem so manche Gedenktafel.
Nicht zu vergessen, dass es die Zeit der Habsburger Monarchie war. Die Slowakei war Bestandteil von Ungarn, die böhmischen Länder gehörten wiederum Österreich an. Immerhin, im Prinzip war es doch ein Staat. Seit dem 1. Januar 1993 sind es aber zwei selbstständige Staaten. Generaldirektor Kruschela sagt dazu,
für die ältere Generation war es am Anfang ziemlich schwierig, sich an die neue Staatsgrenze zu gewöhnen. Und dies in einer Zeit, in der Grenzen abgeschafft werden. Viele Bewohner unserer Region sehen in dieser Situation eine Konsequenz einer bestimmten politischen und historischen Entwicklung. Es ist richtig, dass die Slowaken einen eigenen Staat haben und dass deren nationales Bewusstsein, das auch hier bei uns in Luhatschowice mitgestaltet wurde, einen Ausdruck in der Gründung eines selbstständigen Staates gefunden hat. Die Tschechen und die Slowaken werden aber, wie vorgesehen, wieder in einer Ländergemeinschaft zusammenfinden.
In Luhatschowice trifft man Slowaken auf Schritt und Tritt. Man stößt hier auf slowakisch sprechendes medizinisches bzw. Kurpflegepersonal und es kommen auch viele Kurgäste aus der Slowakei nach Luhatschowice. Unter dem Leitmotto Mosty Brücken findet hier seit der Trennung des gemeinsamen Staates jedes Jahr ein tschechisch-slowakisches Treffen statt, das an die alte Tradition der gegenseitigen Begegnungen angeknüpft hat. Intellektuelle aus beiden Staaten, Vertreter der Medien, Parlamentarier, Wirtschaftswissenschaftler und Vertreter anderer Bereiche diskutieren über Themen, die für beide Seiten wichtig sind. Im kommenden Sommer, genau Anfang Juli, wird in Luhatschowice in Anwesenheit prominenter Gäste eins der von Dušan Jurković entworfenen Kurhäuser nach einer gründlichen Rekonstruktion feierlich eröffnet werden. Es trägt den Namen des 1947 gestorbenen slowakischen Architekten und wurde von der tschechischen Seite für die Eintragung in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes vorgeschlagen. So viel aus Luhatschowice. Über tschechisch-slowakische Begegnungen berichtet jetzt meine Kollegin Mirjam Barsova von Radio Slowakia International.
Hier werden die Brüder immer zusammentreffen, gilt über 155 Jahre als Leitspruch der Brüderschaftsfeierlichkeiten der Tschechen und Slowaken in den Weißen Karpaten. Die Veranstaltung mit dem Charakter eines Volksfestes wird in den letzten Jahren von den Partnergemeinden Stari Hrozenkov in Mähren und Drietoma in der Westslowakei organisatorisch betreut. Das Gebirge Weiße Karpaten, das einen Teil der natürlichen Grenze zwischen der Slowakei und Tschechien bildet, ist seit 10 Jahren auch die Schaubühne der tschechisch-slowakischen Silvesterfeier. Diese Tradition gründete Josef Wawroušek, der tschechische Ex-Minister für Umwelt, der 1995 in der Hohen Tatra tragisch umkam. Der gemeinsamen Silvesterfeier geht eine anspruchsvolle Bergtour voran. Danach amüsiert man sich in einer Berghütte bei der Zimbalmusik. Derartige informelle und unpolitische Zusammenkünfte haben nach der Trennung der Föderation noch mehr an Bedeutung gewonnen. Es ist aber keine Nostalgie, sondern Freundschaft, gute Stimmung und Liebe zur Natur, die die Teilnehmer beider genannten Veranstaltungen verbinden. Eine geeignete Plattform für gemeinsame Zusammenkünfte bieten auch verschiedene Landsleutevereine. Da ist der Kreis der Freunde der tschechischen Kultur zu erwähnen, der seit 1983 in der Slowakei tätig ist. Sein langjähriges Mitglied und zurzeit auch Vorstandsmitglied ist Vladislav Klesniel. Der Abstammung nach, ein Mährer, hat sich in die Slowakei angeheiratet. Er lebt seit 25 Jahren in Bratislava und genießt die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft.
Krug priateľov českej kultury, ten združuje všetkých občanov bez rozdielu rasy.
Der Kreis der Freunde der tschechischen Kultur ist für alle Bürger der Slowakei offen, die eine positive Beziehung zur tschechischen Kultur haben, ungeachtet der Rasse, Nationalität oder Staatsangehörigkeit. Wir laden bekannte tschechische Künstler ein, veranstalten Gedenkabende zu Legenden der tschechischen Kultur, das letzte Mal zum Beispiel zu Ehren des Regisseurs Martin Fritsch oder des hervorragenden Schauspielers und Komikers Vlasta Burian.
Zum reichen Programm des Kreises der Freunde der tschechischen Kultur trägt Vladislav Klesniel auch selbst als Amateurmusiker bei. Er vertonte ungefähr 30 Gedichte slowakischer und tschechischer Poeten. Die bearbeitete er in ein musikalisch-poetisches Programm, welches er mit seiner Band in der Öffentlichkeit präsentiert. Das letzte Mal in Prag bei einer Veranstaltung des slowakisch-tschechischen Clubs.
Tak sa páčili, že jsme jich museli přidat všetky, které jsou mal zhudobněné.
Diese Lieder haben dem Publikum in Prag sehr gefallen. Wir mussten noch welche zugeben. Mit dem Programm wollen wir künftig auch in den slowakischen Schulen sowie in den Städten Slowakei weit auftreten.
Soweit die heutige Ausgabe des tschechisch-slowakischen Magazins in der Senderei Begegnungen. Soweit auch dieses Programm von Radio Prag. Im Namen des Redaktionsteams verabschiedet sich vom Mikrofon Dagmar Keberlova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.